freue mich für jeden, der gekommen ist und jeder, der das Wort Gottes heute hören möchte. Heute möchte ich über Jesus sprechen. Wie übernatürlich ist Jesus? Und ich muss schon vorneweg sagen, Jesus war ein Außerirdischer. Und jeder, der an Jesus Christus heute glaubt, ist auch ein Außerirdischer. Der passt nicht in dieses Weltsystem hinein, der passt nicht in diese Welt hinein. Wir singen an Weihnachten ein schönes Lied, da heißt es vom Himmel, hoch, da komme ich her, ich bring euch gute Mehr oder gute Geschichte oder was auch immer ist. Jesus ist von oben herabgekommen. Johannes Kapitel 8, Vers 23 heißt, ich bin von oben herabgekommen. Er ist von oben herabgekommen zu uns. Also er ist nicht ein normaler Bürger, obwohl er ein Mensch war, ein Gebärden als Mensch erfunden. Er hat schlafen müssen, er hat essen müssen, er hat, ja, alles Mögliche als Mensch tun müssen, aber er war doch in seinem Wesen, in seiner Art etwas Besonderes. Und über dieses Besondere möchten wir uns heute Gedanken machen. Ich mache mir die ganze Zeit jetzt über Jesus Gedanken. Für mich ist Jesus groß geworden in all den Jahren, seitdem ich über ihn predige. Und ich möchte hier einfach mal ein paar Dinge zusammenfassen, die ich so im Lauf meines Lebens entdeckt habe. Jesus ist der Herr. Und ich möchte ihn noch mehr kennenlernen. Und diese Themen, die ich hier jetzt behandle, ist, Jesus ist total anders. Gestern haben wir das Thema gehabt, wie glaubwürdig ist Jesus und heute, wie übernatürlich ist Jesus. Also wie war er damals in Palästina, als er unter den Juden wirkte, wie war er? Dann wir werden die nächsten Tage betrachten, wie offenbart sich Jesus, wie ist Jesus wirklich, ist er wirklich der Messias gewesen, ist er mein Messias, mein Christus, mein Erlöser, mein Heiland und so weiter. Und wir haben die Menschen Jesus als Mensch behandelt, so was er damals wirkte. Vom Himmel hoch, da komme ich her, das ist Jesus. So wie der Heilige Geist, da kam auch vom Himmel, plötzlich geschah ein gewaltiges Brausen und er war da. Meine Bibel sagt, in ihm, also in Jesus wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles, was Gott zu bieten hatte, alles, was Gott war, das war in Jesus zu finden. Also wenn wir Gott kennenlernen möchten, müssen wir Jesus betrachten. Er war der Gesandte Gottes, er stimmte mit Gott in allem überein. Er war der Botschafter Gottes, der Gesandte Bote Gottes, der einen Auftrag hatte für uns Menschen, einfach Gott zu repräsentieren, Gott darzustellen, so dass er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht auch den Vater, der sieht den Schöpfer, der sieht, ja, den Herrn aller Herren. Er sagte irgendwo in einer Passage, während er sich so mit den Leuten unterhielten, sagte, ehe Abraham war, da war ich da. Und dann haben die Leute gesagt, was? Du bist noch nicht einmal 40 Jahre alt und du sollst schon Abraham gesehen haben, der schon vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden gelebt hat. Er sagte, ja, ich war vor Abraham, bevor Abraham war. Und mir ist heute wichtig, was Jesus selbst über sich sagt, was er wirklich ist. Und in Johannes 3, Vers 13, dann sagte hier, und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich des Menschensohn. Johannes 8, Vers 58. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, also 100% sicher ist es, wenn er wahrlich, wahrlich sagt, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich gewesen. Und da hoben sie Steine auf und sie wollten Jesus steinigen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. In Johannes 16, Vers 28, er sagt, ich bin vom Vater ausgegangen und in diese Welt gekommen. Und ich verlasse diese Welt wieder und gehe wieder zum Vater zurück. Das hat er gemacht, als er seinen Geist aushauchte. In Johannes 17, Vers 5. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir in der Herrlichkeit, mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor ich auf diese Welt kam. Jesus hatte eine Herrlichkeit, er war Gottheit Nummer 2. Also die Gottheit, verstehst du? Wir müssen das auch verstehen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist diese Trinität. Gott ist nicht nur ein Gott, wie manche Leute denken, sondern er besteht aus seiner Dreiheit. So wie du auch, du bestehst auch aus Seele, Geist und Leib. Und wo bist doch du? Und so ist auch Gott. Er ist eine Ganzheit, komplett, aber er besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus war der Sohn. Und für mich ist es wichtig, was die Evangelisten sagen, nicht was die Leute sagen, was die Theologen sagen. Das sowieso, wir können es nicht fassen, die Trinität. Was ist die Trinität? Ich denke nur, ja, Thomas von Aquin hat eine Doktorarbeit gemacht über die Trinität, also über Vater, Sohn und Heiligen Geist, und dann übergibt er seine Doktorarbeit dem Papst und fällt in Ohnmacht. Und dann, als er zu sich kommt und die haben gedacht, also ist was Schlimmes passiert, hat Herzinfarkt gekriegt oder was auch immer ist. Die ersten und die letzten Worte, die er sagte, alles ist Stroh. Alles, was du über Gott sagst und denkst und planst und so weiter, alles ist Stroh. Wir wissen nichts Genaues. Verstehst du? Alles ist Stroh. Es sei denn, Gott offenbart sich uns. Und so auch hier Jesus, er hat sich offenbart. Und nur das, was er sich offenbart hat, was er uns gezeigt hat, was er uns gegeben hat, was er uns mitgeteilt hat, das ist echt. Das weißt du und das kannst du auch dem anderen gar nicht verkaufen. Du kannst nicht präsentieren und sagen, das ist Gott hier. Nein. Gott ist unbegrenzt, er ist außerirdisch. Du kannst diesen außerirdischen Schöpfer des Universums gar nicht definieren. Alle Worte reichen uns nicht aus, um Gott zu beschreiben. Er ist viel größer als unsere Sprache, als unser Denken, als unsere Auffassung. Und so, wir wissen nur von ihm, was er selber gesagt hat. Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich einst bei dir hatte. Und Gott will durch den Heiligen Geist sich bei uns verherrlichen. Und der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du um den Heiligen Geist bittest, dass du ja Jesus erkennst. Und in meiner Bibel heißt es, der Heilige Geist wird von mir nehmen und euch geben und euch vermitteln. In Matthäus 11, Vers 27, da sagt Jesus, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles hast du mir übergeben und alles habe ich von dir übernommen. Und nur der Sohn kennt den Vater. Nur der Sohn kennt den Vater. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn kennen aus der Offenbarung. Und alles, was wir als Christen haben, ist nichts anderes als Offenbarung. Dein Studium bringt dich nicht weit. Wir haben auch gesungen hier, die Tränen, die Buße, die Hingabe, die bringt uns nicht zu Gott. Nur die Offenbarung, der Heilige Geist bringt uns näher. Und hier, wir erkennen nur den Sohn, wenn der Sohn sich offenbart und wem er sich offenbaren will. Matthäus Kapitel 11, wem er sich offenbaren will. Und dann sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Sohn offenbart sich, wem er sich offenbaren will, wem er sich zeigen will. Und wenn er das nicht will, wenn er merkt, der Mensch ist nicht würdig, dann wird er es nicht verstehen, dann kannst du erklären, so viel du willst. Und wir haben die Tage auch gehabt, versuch nicht einen Dummen zu belehren, der wird sowieso nicht kapieren. Wenn wir also einen Menschen versuchen zu bekehren, zu belehren, fass es, nimm es an und so weiter, wer wird es nicht glauben können? Es muss der Heilige Geist einem ins Herz geben, dieses Zeugnis. Matthäus 18, Vers 18 und 20, da heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt und lehre die Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und dann heißt es erst, nachdem wir sie gelehrt haben, nachdem wir sie bekehrt haben, nachdem wir sie getauft haben, und dann heißt es hier, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr Jesus ist nur bei denen bis ans Ende ihrer Lebtage oder solange sie leben, wenn sie ihm gehorchen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Sohn offenbart, wem er es offenbaren will. Das ist mir so groß. Du kannst viel fragen, viel diskutieren, viel argumentieren. Du wirst es nicht kapieren. Es sei denn, der Herr öffnet einem die Augen. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger. Beim Brotbrechen gehen ihnen die Augen auf. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für Jesus war ja die Welt nicht zu Ende. Auch wenn er gekreuzigt wurde, auch wenn er ins Grab gelegt wurde, auch wenn die Leute ihn abgeschrieben haben, wie Jesus ging die Welt und das Leben weiter. Deshalb, Jesus war ein Ärgernis. Und ich habe diese Tage auch darüber gesprochen. Jesus war ein Ärgernis für Menschen, die ihn nicht verstanden haben. Ja, was willst du mit Jesus? Immer Jesus, Jesus, Jesus. Die Welt hat Jesus nicht verstanden. Und die Welt wird bis heute Jesus nicht verstehen. Du kannst erklären, so viel du willst. Und sobald du irgendwie diskutierst über Theologie und Glauben und Gott und so weiter und sagst Jesus, gehen gleich die Jalousie runter. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht und so weiter. Die Welt hat sein Wesen nicht verstanden. Jesus war einzigartig. Sein Auftreten war anders, als man sich vorgestellt hat von einem Messias. Er wurde als Baby geboren. Sein Verhalten war anders. Er sprach mächtiger und gewaltiger als die Schriftgelehrten und Pharisäer, der sie nicht bezogen. Rabbi sowieso hat es gesagt und der hat es gesagt. Nein, er sagt, ich sage euch. Er sprach als Gott, als Herr, als, ja, als der lebendige Gott. Er sprach, ich sage euch, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch das und das. Er konnte sich das leisten, weil er wusste, wer er ist, woher er kam. Er war der Sohn Gottes, von Gott geliebt, von Gott gewollt. Sein Vater war ein reicher Mann. Er sagt, mein Vater hat die Fülle. Er war ein reicher Mann. Also, obwohl er nichts hatte in dieser Welt, er konnte die Menschen beschenken, er konnte die Menschen heilen, er konnte die Menschen befreien, er konnte ja die Menschen segnen. Mein Vater hat die Fülle. Jesus war außergewöhnlich, außerirdisch, reich, mächtig, stark. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deshalb konnte er auch ganz getrost wieder zum Vater nach Hause gehen. Vater, du gibst mir diese Ehre wieder, die ich bei dir hatte, als ich in diese Welt kam. Du stellst mich wieder her. Er wusste, bei meinem Vater habe ich es gut. Wie der verlorene Sohn, diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist die Geschichte Jesu. Jesus war in dieser Welt, verstehst du, hat in dieser Welt gedient und gearbeitet, sein ganzes Vermögen dieser Welt gegeben, was er hatte. Und dann kommt er nach Hause und der Vater stellt ihn wieder her. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Jesus, nicht irgendein Gauner, der nach Hause kam, ein Lump, der sich bekehrte, weil wir denken immer, das war der verlorene Sohn, der arme Sünder. Nein, es ist ein Bild auf Jesus. All die Geschichten, die Gleichnisse, die Jesus erzählte, beziehen sich immer auf Jesus. Er war in dieser Welt. Er war arm. Er hat gedient, so gut er konnte. Er war der Reiche und doch der Arme. Der Hohe und doch der Niedrige. Ein König als freier Mann. Er konnte es lassen, er konnte tun, was er wollte. Er konnte sich entscheiden und sagte, niemand nimmt von mir das Leben, ich gebe es freiwillig. Und wenn du als König bist, du kannst dich ganz anders benehmen. Als Friedrich der Große hier bei einer Schlacht mal eine Schlacht verloren hat und gefangen genommen wurde, dann sagte er den Leuten, die ihn festhielten, behandelt mich gut. Behandelt mich gut. Genauso Julius Caesar, der wurde auch bei einer Schlacht gefangen und da sagte er, behandelt mich gut. Behandelt mich gut. Und ich werde wieder auf meinen Thron kommen. Behandelt mich gut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus, den König aller Könige, den Herrn aller Könige, gut behandeln. Er ist in dieser Welt, hat dieser Welt gedient und er erwartet, dass er eine königliche Behandlung von uns bekommt. Und das darf er erwarten. Ein Kind im Haus benimmt sich anders als der Knecht und Diener. Und Jesus ist nicht der Knecht, obwohl er der Knecht Gottes war. Er hat gedient und gearbeitet. Ein Kind, das kennt kein Neid, keine Eifersucht. Er ist der Größte, auch wenn er Dummheiten gemacht hat. Und Jesus benimmt sich anders in seiner hohen Stellung als ein Knecht und Diener. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Und wir haben gesungen, du bist Herr, du bist Herr. Er ist auferstanden und er ist Herr. Und nicht nur bei der Auferstehung, dass er der Herr wurde, sondern er war schon von immer der Herr. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Auf Erden vor der Kreuzigung. Weil manche Leute sagen, das war nach der Kreuzigung, der Auferstehung. Nein, da sagt er alles vor der Kreuzigung. Mir ist gegeben alle Gewalt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. So, Jesus war total anders. Er war übernatürlich. Und wir haben gestern das Thema gehabt, wie glaubwürdig war Jesus. Jesus suchte nicht seine Ehre. Er lebte völlig sorglos, konnte alles dem Vater überlassen. Er wusste nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Und trotzdem hat er alles gehabt, was er braucht. Und genau das, was Jesus war, darfst du und ich sein. Lob und Dank. Das, was er war. Jesus suchte nicht seine Vorteile, seinen Rang, seine Stellung, seine Bedeutung und so weiter, seinen Wert oder seine Wichtigkeit. Er wusste, ich bin das Kind, der Sohn des Vaters. Ich bin von Gottes Gnaden. Wenn du das weißt und wiedergeboren bist, dann bist du sein Kind. Jeder, der wiedergeboren ist, der wird das Reich Gottes sehen. Viele Menschen, die denken, nur wenn ich mich bekehre, komme ich in den Himmel. Nein, Jesus sagt ganz klipp und klar dem Nikodemus, es sei denn, wird jemand von Neuem geboren, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir haben so viele Namenschristen, die haben sich bekehrt, die Hand gestreckt, sich für Jesus entschieden, aber die sind nicht wiedergeboren. Wiedergeboren ist was ganz was anderes. Ich bin ein Eigentum des Herrn. Ich bin blutsverwandt mit Jesus. Ja, es sei denn, dass jemand wiedergeboren wird. Es geht um Geburtsrecht. Und hast du dein Geburtsrecht schon? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist, oder bist du nur ein Knecht Gottes? Ein Diener Gottes, ein Sklave Gottes. Und dann musst du immer kämpfen, dich behaupten. Die Knechte müssen immer um ihren Rang kämpfen. Wer ist der Größte, wer ist der Schärfste, wer verdient mehr? Oder wer wird mehr belobigt, wer ist der Größte? Aber der Sohn braucht es gar nicht, der weiß, wer er ist und was er ist. Der Sohn kann ganz gelassen und getrost leben. Und das ist auch für dich und mich als Kind Gottes. Ich muss nicht kämpfen. Wer ist der Größte, der Schärfste? Ich muss niemandem was beweisen. Ich bin Kind Gottes. Bin Eigentum meines Vaters. Und ich sage durch den Heiligen Geist und durch Jesus, aber lieber Vater, ich muss mich nicht mit den Religiösen zanken und sagen, guck mal, ich bin besser. Ich muss niemandem was beweisen. Ich muss mich mit anderen nicht messen. Bin ich schon weiter wie der und der und der? Habe ich mehr Gottes Gnade erfasst und so weiter? Ich muss mich mit anderen nicht vergleichen. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich, für das, was ich bin, reife ich. Und jedes Kind ist anders. Und auch jedes Gotteskind ist anders. Ich bin, was ich bin. Das hat Jesus von sich behauptet. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Er konnte also reden wie Gott. Ich bin. Ein Kind bleibt ein Kind, ein Knecht, das ist kein Dauerzustand. Der Knecht muss eines Tages gehen, wird entlassen. Wenn er nicht mehr dienen kann, wird er ja irgendwo weiter befördert. Der große Unterschied in unserem Leben, und wir sehen das an Jesus, ist die Beziehung zum Vater. Äußerlich sieht man nicht. Zwischen Knecht und Sohn ist kein großer Unterschied. Zwischen Magd und Tochter ist kein großer Unterschied. Oder der Mutter des Hauses ist kein großer Unterschied. Aber der innere Zustand ist so wichtig. Und bei Jesus war der innere Zustand so wichtig. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Menschensohn. Ich bin beides in einer Person. Gottes Sohn und Menschensohn. Und das muss man verstehen, das muss man begreifen. Und der Heilige Geist möge uns die Augen öffnen, dass wir begreifen, was Jesus wirklich war. Und dass wir wissen und begreifen, was ich bin durch die Gnade Gottes. Jesus hat freien Willen gehabt. Er konnte gehen, er konnte kommen. So wie der verlorene Sohn: Vater, gib mir mein Erbe. Und Vater hat ihm sein Erbe gegeben. Und es hat alles verprasst. Und dann kommt er zurück. Und der Vater setzt ihn wieder ein. Und die Frage ist, von was lebt der Sohn, der nach Hause kam? Von dem Reichtum des Vaters. Nicht von dem Bruder da daneben an. Und Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Und er kann bleiben, wie der ältere Bruder, aber er ist nicht geblieben. Er kam in diese Welt, um uns zu dienen. Ja, er war übernatürlich, hat uns gezeigt, die Fülle Gottes, den Reichtum des Herrn. Und er zeigt uns, was der Vater will. Und dass der Vater, ja, alles dem Sohn übertragen hat. Ich richte niemand, sagt er, aber das Gericht ist trotzdem ihm übertragen. Wer an Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde. Also, wir werden nicht gerichtet nach unseren Werken. Vergiss deine Werke, ob du gut oder schlecht bist, ob du Hurer bist oder Dieb bist oder Mörder bist oder Lügner bist, spielt keine Rolle. Wir werden gerichtet an unserer Beziehung zu Jesus. Die Juden sind gerichtet worden an ihrer Beziehung zu Jesus, weil sie nicht an Jesus glaubten. Und wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird rein und heilig im selben Augenblick. Egal wie schlimm, was für große Sünde er gewesen ist. Ja, er wird wieder hergestellt. Bei Jesus finden wir Züge, die die Welt ja ärgerlich macht, wütend macht und sagt, wie kann er sich das alles erlauben und leisten? Dass die Leute kommen und sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Ja, wer kann das sagen? Die Leute können von Jesus nur sagen, du bist ein Prophet, du bist ein Lehrer, du bist ein Rabbi, du bist das und das. Aber du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das können wir nur sagen durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Denk an Petrus. Und wenn wir vom Fleisch her reden, aus unserer natürlichen Natur, von unserer irdischen Natur, dann sagen wir, das widerfahre dir nicht. Und dann muss Jesus uns schelten und schimpfen, Satan, weiche von mir. ärgere mich nicht, belaste mich nicht. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist, warum er dem Herr Jesus so außergewöhnlich war, so übernatürlich war. Der passt nirgendwo rein in das System dieser Welt. Der war König und doch kein König. Der war, ja, Gott und doch kein Gott, als er hier unter uns weilte. Und ich bin dazu geboren und in diese Welt gekommen, um zu regieren, sagt er. Ich bin der Sohn des allmächtigen Gottes. Philipper Kapitel 2, Vers 9 und folgende Verse. Darum hat Gott ihm auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, im Himmel und auf Erden und so weiter, dass er der Herr ist. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Und deshalb, wenn ich mit Moslems oder Juden diskutiere über die Gottheit, die sagen, ja, ihr habt viel Götterei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also die Trinität, dann kann ich sagen, das ist mir vollkommen egal, was ihr denkt. Gott hat ihn erhöht. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Gott hat ihn zu seinem Sohn gemacht. Ja, und der Heilige Geist hat ihn bestätigt. Und die können machen. Allah kann machen, was er will. Gott Jehova kann machen, was er will. Da spielt es keine Rolle. Verstehst? Gott hat ihn erhöht. Und das ist, wie wir mit Leuten argumentieren können und dürfen, die an die Trinität nicht glauben. Gott hat ihm einen Namen gegeben. Jesus war der Heilige Gottes, so lesen wir in der Bibel. Und ja, er lebt in dieser Welt. Und es ist in dieser Welt so, wer Pech anrührt und angreift, wird schwarz und besudelt sich. Und Jesus hat sich mit den Menschen beschäftigt, mit den Sündern. Und dass die Leute gesagt haben, guck mal, der nimmt die Sünde an. Der reinigt die Aussätzige. Jesus war übernatürlich und hat den Menschen in aller Natürlichkeit gedient. Als, ja, er hat mit den Sündern gegessen. Ja, euer Meister ist ein Säufer und Fresser. Das haben die Leute gesagt. Guck mal, unsere Jünger, haben die Pharisäer gesagt, die fasten und die leben als Asketen. Aber euer Meister, der lässt sich überall einladen, der geht überall hin. Das war Jesus. Halleluja. Er ging zu den Zöllnern. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und bei Jesus ist Zachäus wirklich eine neue Schöpfung geworden. In diesem Hause ist Heil widerfahren, obwohl Jesus ihm gar nichts gesagt hat. Zachäus, räum mal bei dir auf. Du bist ein habgieriger Kerl. Du bestiehlst die Leute. Und dann sagt er von sich aus, Herr, und wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe viermal zurück. Jesus ist, der die Menschen ordnet und reguliert und die Dinge in Ordnung bringt. Du musst nur die Gegenwart des Herrn erleben. Und das ist nämlich das Übernatürliche von Jesus. Ich habe mal jemanden Krankes besucht und so weiter. Und da habe ich diese kranke Person besucht und die Leute haben nicht gewusst, dass ich Pastor bin. Nur die Schwester, die ich besucht habe, die lag im Krankenhaus. Dann sagt jemand, hier ist irgendjemand Außergewöhnliches. Ich war nicht außergewöhnlich, ich war ganz normal. Aber die spürten, hier ist ein anderer Geist, hier ist ein anderer Mensch, der eine andere Ausstrahlung hat. Die Esoteriker würden sagen, eine andere Aura. Das sagt plötzlich, hier ist irgendjemand außergewöhnlich. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Pastor, ich will mit unserer Schwester beten. Deshalb bin ich gekommen, ich könnte noch weiter mit ihr diskutieren, aber wenn ich sie für sie gebetet und gesegnet habe, werde ich wieder gehen. Aber das Interessante war, Leute spüren, wenn jemand mit Christus irgendwo hingeht, hier ist jemand anders, ein anderer Geist. Und das sollten viel mehr die Leute spüren. Denn wir sollen voll Heiligen Geistes sein, dass wir eine Ausstrahlung haben. Ja, mein Astralleib, verstehst du, das, was ich sehe, das ist mein Körper, mein Fleisch, aber ich bin nicht mehr, also ich bin mehr als mein Körper. Ich bin Geist und Seele. Das war, beim Georg Müller ist es auch öfters passiert, wenn der Georg Müller irgendwo hinging, das war dieser, ja, der Waisenkinder von Bristol für die Kinder, Waisenkinder dort, wenn er irgendwo hinging, der, wie ein König kam er rein. Er hatte eine Ausstrahlung gehabt. Menschen, die an Gott glauben, haben eine Ausstrahlung. Und das war Jesus. Er hatte eine Ausstrahlung. Der Herr ist hier. Und ich komme nachher noch zu sprechen, sogar nach Ostern, wo Jesus am See Tiberius ist. Der Herr ist da. Und Petrus hat es gar nicht kapiert, so schnell begriffen. Aber Johannes sagt, der Herr ist da, weil Johannes den Pulsschlag Jesus spürte. Der Herr ist da. Und dann springt er ins Wasser, zieht sich an, weil er nackt war. Der Herr ist da. Plötzlich, Menschen ziehen sich anständig an, wenn der Herr da ist. Menschen benehmen sich anständig, wenn der Herr da ist. Die meisten Leute wissen nicht, wer Jesus ist, weil sie nie eine Erfahrung, eine Begegnung mit Jesus gehabt haben. Und deshalb benehmen sie sich manchmal unmöglich. Deshalb reden sie dummes Zeug. Aber wenn du weißt, der Herr ist da, Jesus ist da. So wie Jesus wirkte und handelte, mein Thema ist heute, wie übernatürlich ist Jesus. Für mich ist Jesus ein Außerirdischer gewesen, doch die ganze Zeit, während er hier über die Straßen Palästinas ging. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die haben es nicht kapiert. Die haben gedacht, das ist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und viele Menschen begreifen vielleicht dich und mich nicht. Ja, die denken, das ist auch nur so ein Deutscher. Das ist auch so ein Mensch, verstehst du, ein Mann oder Frau. Aber die begreifen nicht, dass wir etwas Außergewöhnliches sind. Du und ich, wir sind, wenn wir mit Jesus wandeln, Außerirdische. Unser Wandel ist nämlich im Himmel, meine Lieben. Viele haben es nicht begriffen. Die denken, ja, ich lebe in Berlin oder wo auch immer es sein mag. Jesus, der Reine, der Heilige, der Vollkommene, ja, er lebte unter den Sünden und wo er hinkam, hat er die Menschen geheilt, sind die Menschen frei geworden. Die Menschen haben plötzlich angefangen zu schreien, Jesus von Nazareth, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die haben gespürt, er ist nicht ein Rabbiner, ein Theologe, Pfarrer oder Prediger. Nein, hier ist der lebendige Gott. Die Menschen spürten, hier ist der Herr. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wann ist er bei uns? Wenn wir über den Herrn reden, nicht über Bruder und Schwestern und die kritisieren und nörgeln und was weiß ich, durch Kakao ziehen. Der Herr ist da, wenn wir über Jesus reden. Musste nicht Christus leiden, musste nicht all das durchmachen. Verstehst du, so wie diese Emmausbrüder? Und plötzlich steht der Herr Jesus und geht mit ihnen. Was sind das für Reden, die miteinander führt? Jesus blieb frei, rein, heilig. Das wahre Kind Gottes kann die Schwachen tragen, die Armen verkraften, die Blöden verkraften, die Taubstummen verkraften. Ich muss vorstellen, gestern ist mir so groß geworden, Jesus hat sich mit dem Taubstummen abgegeben. Eigentlich mit dem kann man gar nicht reden, verstehst du? Höchstens Zeichensprache. Aber Jesus hat den Taubstummen berührt und er wurde vernünftig, der konnte wieder reden, dass die Leute gesagt haben, sowas ist bei uns noch nie passiert in Israel. Wir wissen es gar nicht, wir haben es noch nie gelesen. Und genau das ist, was Jesus war. Er tat Dinge, was die Leute noch gar nicht gelesen hatten. Und wenn ich die Bibel lese, das Evangelium von Johannes, die Bücher können nicht fassen, was er alles getan hat. Und der Heilige Geist wird es euch offenbaren, heißt es in der Bibel. Ihr könnt sowieso alles nicht fassen. Der Sohn bleibt Sohn. So wie übernatürlich war Jesus. Egal wo er hingeht, egal was er macht. Auch der verlorene Sohn, Jesus in dieser Welt. Und ich habe diese Geschichte ganz bewusst auf Jesus gemünzt, denn alle Evangelien behandeln Jesus, alle Gleichnisse sind Gleichnisse auf Jesus hin. Ja, egal wo der Herr hingeht, er bleibt immer der Sohn des Allmächtigen. Jesus war göttlich und er blieb göttlich. Du wirst nicht ein Sünder, wenn du dich mit Sündern abgibst. Manche Leute haben da große Probleme. Viele sind krank, die brauchen Heilung. Die sind krank. Die sagen, wenn ich mit Sünder mich abgebe, werde ich auch sündig. Oder, ja, das steht in der Bibel, sitze da nicht, wo die Sünder sitzen. Weißt, wir müssen evangelisieren. Geht hin in alle Welt und predige das Evangelium und so weiter, hat Jesus gesagt. Ich muss zu den Heiden hingehen, deshalb muss ich nicht heidnisch werden. Ich muss zu den Verfluchten, Verdammten hingehen und ich muss sogar die Menschen irgendwie die Hand reichen und sagen, komm zu Jesus und kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich muss, und deshalb werde ich nicht Sünder. Jesus ist sogar in die Hölle runtergestiegen und hat dem Teufel sogar alles geklaut, die Hölle gefangen genommen. Und deshalb ist er nicht böse geworden. Manche Leute denken, Jesus ist das Teufel geworden, hat mit dem Teufel gekämpft und so weiter, sich verstellt von wegen. Er ist der Sohn Gottes gewesen, auch in der Unterwelt. Er stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt und dann sagt, ich habe noch andere Schafe in meinem anderen Stall. Und das sind die, die schon gestorben sind, die schon, ja, im Jenseits sind, ich muss auch diese nach Hause holen. Jesus hat keine Angst, schmutzig zu werden, aussätzlich zu werden. Wer aus Gott geboren ist, Geschwister, und das ist mir so wichtig, der sündigt nicht, egal wo der hingeht. verstehen die meisten nicht. Aber das ist vielleicht denen viel zu hoch. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen, aber die meisten wissen es nicht. Gott möge ihnen vergeben. Die wissen es nicht. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und das Böse kann ihn nicht antasten. Wer aus Gott geboren ist, der hat keine Lust zum Sündigen, der macht Fehler. Fehler machen wir alle. Und ich darf 100 Fehler am Tag machen. 70 mal 7. Verstehst du? Und es wird vergeben. Aber wir sündigen nicht mehr, wir rebellieren nicht mehr gegen Gott. Sündigen ist gegen Gott rebellieren, am Ziel vorbeischießen. Das ist Sündigen nach der Auffassung der Bibel. Wer aus Gott geboren ist, wer wiedergeboren ist, der sündigt nicht. Oh, das ist zu hoch für manche. Maria war eine begnadigte Frau von Gott. Sie hat Jesus geboren. Und manche Leute sagen, sie ist Jungfrau geblieben, bis heute noch. Jungfrau Maria. Verstehst du? Nein, ich kann nicht sagen, die Frau hat noch 5 Kinder, mindestens noch 5 Kinder zur Welt gebracht. Mindestens. Manche Leute denken, 6 wäre Sünde. Ja, wie der eine Philosoph gesagt hat, Lessing, glaube ich, war es, bis zum Nabel hat Gott den Menschen geschaffen und ab dem Nabel der Teufel. Ja, solche blöde Philosophen gibt es, weil das, was Gott gemacht hat, das ist gut und vollkommen und rein. Nur der Mensch macht schmutzig und dreckig und verdorben. Aber die Maria hier, draußen, Markus Kapitel 3, Vers 32, und das Volk saß um ihn herum und sprachen und so weiter zu ihm. Und dann heißt es plötzlich, jemand kommt da rein, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und fragen nach dir. Jesus hat noch Schwestern gehabt. Mindestens 2, dann hier ist ein Plural. Deine Brüder. Und wir haben 2 Brüder im Neuen Testament, die Briefe geschrieben haben. Der Judas und der Jakobus sind Brüder des Herrn. Und auch die Schwestern, deine Schwestern sind draußen. Siehst du, die Maria hat Jesus zur Welt gebracht als Jungfrau. Sie sagt, ich weiß von keinem Mann. Und sie war die Jungfrau Gottes. Verstehst du, die Gott sich erwählt hat, um Jesus zur Welt zu bringen. Wer aus Gott geboren ist, ist rein. Und die sogar am Pfingsttag, stell dir mal sowas vor, ich bin nicht katholisch, aber ich bin marianisch. Verstehst du, ich liebe die Maria und ich freue mich, dass diese Frau voller Gnade und war und so weiter und den Herrn, ihren Meister, ihren Sohn lieb gehabt. Bis zum Schluss, am Kreuz ist sie bei ihm geblieben. Alle sind abgehauen, aber die Mutter blieb. Und Jesus regelt die ganzen Beziehungen nachher am Kreuz. Johannes, das ist deine Mutter. Und Mutti, das ist dein Sohn. Und das ist, was Jesus macht. Ist außergewöhnlich, übernatürlich, sogar noch in seiner Todesstunde regelt er noch die Beziehungen, das Verhältnis. Er bestellt sein Haus. Das ist deine Mutter. Das ist dein Sohn. Deine Brüder und deine Mütter und deine Schwestern sind draußen. Es ist so wichtig, Jesus zu sehen. Jesus regelt die Beziehung. Und es ist so wichtig, dass die Menschen ihre Beziehungen ordnen. Bei den meisten Leuten ist die Beziehung krank und kaputt. Und deshalb geht es ihnen so schlecht. Du kannst beten, so viel du willst, es wird nicht besser, es sei denn, du ordnest die Beziehungen. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, der ordnet und regelt seine Beziehungen, der bringt sein Leben in Ordnung. Egal, was da war. Wenn die Beziehungen wieder stimmen, unter den Geschwistern, ja, und auch Jesus hat seine Beziehung geregelt und geordnet. Nach der Auferstehung ist er dem Jakobus, seinem Bruder, diesem wahrscheinlich dem zweiten Bruder, der zweiten Geburt erschienen. Und er ist dem Jakobus extra erschienen, denn der glaubt nicht, bis zum letzten Moment glaubt er nicht an Jesus. Der hat gedacht, der spinnt, der ist verrückt, der ist wahnsinnig. Der Herr muss seine Geschwister überzeugen und der Herr muss uns überzeugen. Ich bin es. Schaut mich an, sagt der Herr zum Thomas. Leg deinen Finger in meine Wunden und dann wirst du gläubig. Ja, Jesus muss die Menschen überzeugen. Er war übernatürlich und bis nach der Kreuzigung musste der Jakobus im Zweifel leben und sagt, ich kann nicht glauben, was der da macht, ist alles Humbug. Das war das auch so, seine ganze Einstellung. Jakobus glaubte nicht an Jesus. Wird uns auch überliefert, bis Jesus ihm ganz persönlich begegnete. Und deshalb, Jesus muss uns persönlich begegnen, damit wir auch an ihn glauben können. Denn wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Und was war nachher? Der Jakobus ist sogar der Gemeindeleiter in Jerusalem geworden. Etwa 30 Jahre lang war er Gemeindeleiter, bis die ihn auch von der Mauer herabgestürzt haben. Nur die Zeloten, die verrückten Juden damals, verstehst du, die nicht an Jesus glauben wollten, die haben ihn von der Mauer gestürzt. Die dachten, ja guck mal, die Gemeinde Jesus ist Vettelwirtschaft. Im gewissen Sinne ja. Die Beziehungen sind geregelt. Die Beziehungen sind normal. Und wenn die Beziehungen stimmen, dann kann dieser Jakobus, der Bruder des Herrn, kann sogar der Leiter der Gemeinde sein. Obwohl er nicht mit Jesus gewandelt ist, nicht in Jesu Nachfolge war als Apostel. Aber der wusste von den 18 Jahren oder 30 Jahren, wo er mit Jesus zusammen war, oder ja, vielleicht 28 Jahren, ich weiß nicht, wann die Maria den Jakobus gekriegt hat, aber der hat so viel mit Jesus erlebt, im Sandkasten. Ja, vielleicht haben sie auch gestritten, mal die beiden. Kann alles möglich gewesen sein. Die waren auch Kinder. Und auch Jesus war ein Kind, ein ganz natürliches Kind, wie alle anderen Kinder auch. Ohne Überspanntheit. Denn man musste sogar Jesus verraten. Der Judas musste Jesus verraten, dass das der ist. Und dann sagt der Judas, wen ich küsse, der ist es, denn er greift es. Der war ein ganz gewöhnlicher jüdischer Junge oder Mann. Mit einem Bart vielleicht. Ja doch, einen Bart hat er gehabt. Ja, und er musste verraten werden. Denn es heißt in der Bibel, und sie haben gerauft in seinem Bart. Also Jesus war ganz normal und doch übernatürlich, den man verraten musste. Das ist er. Ich bin es, sagt er dann. Nehmt mich und lasst diese gehen. Jesus war übernatürlich, weil er sich von dieser irdischen Natur gelöst hatte. Geschwister, jetzt komme ich noch zu einem Punkt, wie wichtig ist, dass man sich von dieser irdischen Natur löst. Ich bin in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Und deshalb, wer von Gott geboren ist, der gehört zu einer anderen Kategorie, zu einer ganz anderen Rasse, zu einem ganz anderen Volk. Er ist wiedergeboren. Nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Er hat sich von den menschlichen Konflikten gelöst. Er hat sie alle, ja, am Kreuz losgelassen, nacheinander. Johannes, das ist deine Mutti. Maria, das ist dein Sohn. Er hat sie alle mit Namen ausgesprochen. Weißt du, man kann glauben, Jesus erlöst mich, Jesus macht mich frei. Das glauben viele, aber das passiert erst, wenn wir das bewusst sagen. Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss es aussprechen. Du bist erst erlöst und erst befreit, wenn du es ausgesprochen hast. Ganz besonders bei okkulten Sünden oder bei welchen Bindungen auch immer. Ich werde nie vergessen, als meine Frau heimgegangen ist, wir haben von 2 Uhr nachts bis morgens gegen 6 Uhr, bis ich eingeschlafen bin, habe ich immer wieder gesagt, Heidi, ich löse mich, wir lösen uns voneinander. Und meine Frau konnte erst sterben, als ich sagte, Heidi, du musst dich auch von mir lösen. Ich löse mich von dem, was wir in der Gemeinde erlebt haben, von Menschen, wo wir enttäuscht worden sind. Wir lösen uns von dem und dem, wir lösen uns von dem und dem. Du, das war eine ganze Menge. Was mir eingefallen ist, als wir dieses Lossagegebet miteinander gesprochen haben, ich habe für sie gesprochen und sie hat manchmal genickt. Verstehst du, und sie hat verstanden. Und dann, als ich sagte, Heidi, und du musst auch mich loslassen. Johannes, du musst den Johannes loslassen. Und dann ist sie so friedlich eingeschlafen, als sie mich losgelassen hat. Und manche können nicht sterben, weil sie Vater, Mutter, Hab und Gut nicht loslassen können, die Fehler nicht loslassen können, was die anderen einem zugefügt haben. Ja, vergeben, ich vergebe. Aber wenn du was vergibst, das musst du aussprechen, laut in deinem Zimmer wenigstens oder einem Seelsorger gegenüber. Ich löse mich von der Zauberei. Ich löse mich vom Kartenlegen. Ich löse mich von der ganzen Esoterik, von dem ganzen Hokuspokus, was ich da getrieben und gemacht habe. Und in Ephesus heißt es, Apostelgeschichte 19, sie verbrannten die Zauberbücher öffentlich. Stell dir mal vor, wenn das hier passiert in Deutschland. Man hat es probiert auf dem Bebelplatz. Und das ist bis heute so ein Skandal geworden, dass man die Bücher der entarteten Kunst verbrannt hat. Lass mal dahingestellt, was es alles sein mag. Aber wir müssen unsere Bücher verbrennen, unsere Sünden müssen verbrannt werden. Und das muss öffentlich passieren. Und alles, was öffentlich passiert, ist endgültig. Und alles, was heimlich passiert ist, das ist gar nicht sicher, verstehst du? Hochzeit. Wann passiert die Hochzeit? Passiert öffentlich. Das ist ein öffentlicher Akt. Ja, gewiss, ich kann im Busch und Dschungel schnell da einfach ein bisschen Sex haben und wir sind verheiratet. Nein, es muss öffentlich passieren. Und Sünde ist etwas, was immer heimlich passiert. Und der Teufel versucht uns immer reinzulegen. Das darf ja nicht bekannt werden, um Himmels Willen. Und der, der aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr. Das ist öffentlich bekannt. Dir sind deine Sünden vergeben. Schau den Johannes an, den Johannes den Täufer, als er die Leute am Jordan taufte und tut Buße. Und da heißt es, die Leute haben es öffentlich bekannt, was sie alles angestellt haben, was sie getrieben haben. Ihre Sünden haben sie öffentlich bekannt. Da sind sie auf Podest gegangen und hat der Soldat gesagt, ich habe 10 Leute ermordet. Und ich habe der Zöllner, ich habe mehr und mehr kassiert. Schau, der Zachäus hat öffentlich bekannt. Der wusste gar nicht mehr, was er alles gemacht hat. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich 4-mal zurück. Ich gebe das alles wieder zurück, ich bringe alles in Ordnung. Und wenn du einmal die Dinge in Ordnung gebracht hast, dann sündigst du nicht mehr. Kannst nicht mehr sündigen. Selbst wenn du wolltest. Es geht nicht mehr. So. Jesus hat es öffentlich ausgesprochen. Das ist deine Mutter. Weißt du, wenn du aussprichst, ist es genauso, als wenn du es unterschreibst. Und viele Leute konnten damals nicht schreiben, deshalb haben sie ausgesprochen. Es war amtlich. Bekannt. Das war so und so. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, vergib mir. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Und der Vater hat ihn umarmt und sagt, Junge, komm, hör auf mit diesem Blödsinn. Ich habe dich lieb. Aber du siehst, er hat es wenigstens getan. Nicht nur in seine Gedanken. Viele Menschen denken, ich bin erlöst im Gedanken, im Kopf. Nein, wir müssen in der Wirklichkeit erlöst sein. Und das muss Auswirkungen haben in meinem Leben. Und bei den meisten hat es gar keine Auswirkungen. Die leben genauso weiter wie vorher. Gehen zum Schweinetrog und gucken, wo ihr Futter ist. So, was man nicht unterschrieben hat, ist nicht rechtskräftig und nicht gültig. Ist nicht perfekt. Und Jesus kümmert sich um die Einzelheiten und dem Einzelnen überhaupt. Schächer, du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Und das passierte auch. Das, was du aussprichst, nicht was du denkst. Deshalb, Bruder, Schwester, ist so wichtig, dass wir Zivilcourage haben. Wir haben Zivilcourage gehabt beim Sündigen und wir sollten Zivilcourage haben auch beim Bekennen. Alles andere ist Quatsch. Jesus kam, hat sich in den Einzelnen hineinversetzt. Dir sind deine Sünden vergeben. Steht nicht, welche Sünden, verstehst du? Er hat auch nicht große Beichte abgenommen, da und das Ohrenbeichte oder was auch immer ist. Nein, irgendwas ist da gewesen. Dir sind deine Sünden vergeben. Man hat den Kranken angesehen und hat gewusst, Krankheit und Sünde hängen irgendwie zusammen. Das siehst du, verstehst? Wenn jemand die Nase läuft, hat er die Schnauze voll. Ganz einfach, verstehst? Und dann sagt er, guck mal, dich ärgert etwas. Und das, was dich ärgert, ich vergebe es dir. Was ärgert dich? Und wenn du zum Arzt hingehst, der Arzt fragt, was fehlt ihnen? Und dann musst du sowieso ehrlich sein und darfst nicht lügen. Und dann sagt er, ja, bei mir ist das und das los. Und dann sagt der Arzt, gut, jetzt wollen wir das Ding behandeln. Und so hat Jesus auch die Sünde vergeben. Genauso wie diese Ehebrecherin, die soll gesteinigt werden. Und was sagt Jesus? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und hat den Leuten auf den Sand geschrieben und wieder zugedeckt, die Sünden der einzelnen Leute. Und jeder saß, ach, ich bin das und das. Und die sind alle hinausgegangen und haben die Frau in Ruhe gelassen. So. Matthäus 16, Vers 23. Er wandte sich um und sprach, Petrus, beläste mich nicht, lass mich in Ruhe. Und es gilt auch genauso für uns, wenn wir Ruhe haben möchten, wenn wir Frieden haben wollen, wir müssen auch aussprechen, bitte lass mich in Ruhe, geh mir nicht auf die Nerven. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber ich bete zum lieben Gott irgendwo, verstehst du? Nein, wir müssen Zivilcourage haben, die Dinge bei Namen zu nennen, was los mit mir ist und was bei mir fehlt. Petrus, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Du ärgerst mich. Jesus war ehrlich, der sagt genau, was los ist. Du ärgerst mich. Hast du auch nicht Leute in deiner Umgebung, die dich ärgern? die dir auf die Nerven gehen. Du ärgerst mich. Lass mich bitte in Ruhe. Und du wirst merken, wenn du das sagst, wirst du Ruhe kriegen. Ja, ich werde nicht vergessen. Als junger Christ, irgendwo hat bei uns mal in der Gemeinde, ich war noch junger Christ, das war kein Pastor, bei uns in der Gemeinde wurde gesagt, also wir sollen nicht fluchen und also wir sollen also nicht lästern. Und wenn, also ein Bayer kann wirklich richtig gut fluchen. Er ist Experte im Fluchen, ein Bayer. Also das könnt ihr Berliner also gar nicht mitkommen, verstehst du, kommt man nicht. Schon wenn er sagt, Jesus Maria, verstehst du, und das ist schon ein Fluch, Lästerung von Jesus und Mutter Maria. Also und so weiter, Kruzifix. Du weißt ja, was das alles ist, was so bedeutet. Aber der Pastor hat gesagt, wir sollen aufpassen, dass wir nicht fluchen. Wir sollen nicht lästern und so weiter. Und dann bin ich am Arbeitsplatz und mein Kollege, der hat geflucht, was das Zeug hält. Wenn du dich auf den Finger haust, du weißt ja, dann fluchst auch. Jemini, Jesus Maria, verstehst du? Und alles mir. Und dann passierte, und habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie der Mann hieß, mein Kollege, habe gesagt, hör mal, ich möchte nicht, dass in meiner Anwesenheit geflucht wird. Was glaubst du, was da los gewesen ist in der Firma, bei MAN damals in Augsburg? In meiner Umgebung wird nicht geflucht. Da ist ein Frommer, der erlaubt das Fluchen nicht mehr. Wir dürfen nicht mehr schimpfen. Du, in meiner Umgebung, solange ich dort gearbeitet habe, wurde nicht mehr geflucht. Aber ich muss jetzt mich zusammenreißen und sagen, hör mal, du kannst fluchen, so viel du willst, aber nicht in meiner Anwesenheit. Ich möchte das Zeug nicht hören, nachdem ich weiß, was das alles bedeutet. Verstehst du, was die ganzen Flüche ausmachen? Und wir sollen segnen und nicht fluchen, steht in der Bibel. Das hat der Pastor bei uns in der Gemeinde gepredigt. Also, hier wird nicht geflucht. Mann. Und ich habe meine Ruhe gehabt. Ja. Und wir sollen die Zivilcourage besitzen. Wir sollen aussprechen, Satan, ärgere mich doch nicht. Wer an Jesus glaubt, wer wiedergeboren ist, der sündigt nicht mehr. Der erlaubt nicht mehr, dass die Sünde in seine Nähe herankommt. Verstehst du? Du kannst nicht vermeiden, dass das Wasser vergiftet ist oder was, dass die Sünde da ist. Aber in deiner Umgebung, in deinem Raum, wo du lebst. Und Jesus hat hier übernatürlich gelebt. In meiner Umgebung wird nicht geflucht. Und ich bin Gott dankbar. Ich habe meine Ruhe gehabt. Und ich konnte sogar einer meiner Kollegen nachher später mal zum Herrn Jesus führen. Aber es hat angefangen damit ich, als ich Zivilcourage bewiesen habe. Und die meisten Leute haben keine Zivilcourage. Jesus hatte Zivilcourage. Er war übernatürlich. Denn was Geisteskinder sind wir denn? Sind wir Christen oder sind wir keine Christen? Wo das Salz dumm ist, ist zu nichts mehr nützen. Nicht einmal als Streusalz kannst du mehr das Salz benutzen. Ihr seid das Licht dieser Welt, sagt Jesus. Und Jesus hat ganz klipp und klar gesagt, in meiner Umgebung wird nicht geflucht. Segnet und flucht nicht. Ja, so viele Christen wundern sich, warum sie keine Frucht tragen. Weil ihr Innenleben nicht stimmt. Sie sind nicht überzeugt. Ja, was passiert, wenn da nichts passiert? Ja, und was soll's? Wir sollen einfach mutig sein und das tun, was Gott uns aufs Herz legt. Bei mir wird nicht geflucht. Wer eine Seele rettet, wer einem Menschen hilft, der rettet eine ganze Welt. Und das hat Jesus getan. Er hat sich bewusst um den einzelnen Menschen gekümmert. Um den einzelnen Menschen. Viele schrecken zurück. Ja, über die Aussichtslosigkeit ihres Dienstes. Ja, ich habe keine Frucht, keinen Erfolg. Ich bin gar nicht so erfolgreich wie der Billy Graham oder der Pastor sowieso. Denk nicht drum. Gebrauche das, was du hast. Gebrauche das, was du hast. Der Junge mit den 5 Broten, der hat nur 5 Brötchen gehabt, nur für sich selber. Gebrauche das, was du für dich selbst hast. Nur für dich, dein Proviant. Und er bringt diese 5 Brötchen, die 2 Fischleins, bringt er zum Heiland. Und der Herr Jesus multipliziert und da werden tausende Satz, mindestens 15.000 Leute. Gebrauche das, was du hast. Und das war Jesus. Das, was er hatte, das hat er gebraucht. Daraus hat er was gemacht. Und Jesus hat sich nichts ausgemacht. Also 5 Brötchen, was ist das für so viele? Denk doch, dieser Philippus, der sich immer nur gerechnet hat, was ist das für so viele? Was sind 5 Euro für so viele? Aber 5 Euro können die Welt verändern. Mit 5 Euro kannst du unheimlich viel tun. Die meisten setzen diese 5 Euro gar nicht ein. Du hast 5 Sinne, gebrauche deine 5 Sinne. Jesus hat den Rest immer gebraucht. Ach, das bisschen, das ist gar nicht so viel. In meine Hände, er brach's und brach's und brach's und brach's und brach's und so weiter. Und 1000 sind satt geworden. als Sohn Gottes kann erwarten. Nächstes Mal wird was anderes passieren. Ja? Jesus handelt nach göttlichen Zeitbegriffen. Er war übernatürlich. Ich liste einfach nur die Punkte, die mir im Laufe meines Dienstes groß geworden sind. Jesus ist mir groß geworden. Er konnte warten. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Er rechnet mit den Kräften, auch mit den übernatürlichen Kräften, auch mit dem, was über seinen Tod hinaus wirkt. Und manche erreichen nach ihrem Tod mehr, als sie ihr ganzes Leben erreicht haben. Denkt drüber nach. Manche erfolgreicher Erfinder und so weiter, seine Erfindung hat man zu Lebzeiten gar nicht beachtet, aber nach seinem Tod, da wird er zum König gemacht. Für Jesus hört das Leben mit dem Tod nicht auf. Er lebte über das Grab hinaus. Er hat gearbeitet, als wenn er immer leben würde. Er hat für die Ewigkeit gearbeitet, fürs Jenseits. Er sagt dem Schächer, du wirst mit mir noch im Paradiese sein. Und Jesus hat dann an die Zukunft der Menschen geglaubt. Und das ist, was ihn übernatürlich machte. Er hat an die Zukunft geglaubt. Und du hast, und wir als Christen haben ja eine Zukunft. Was die anderen haben, das weiß ich nicht. Aber ich habe eine Zukunft für mich persönlich. Ich weiß, Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, werde ich auch leben. In aller Ewigkeit. Im Jenseits. Ja, im Jenseits, im Paradies. Mit meinem Tod ist die Welt noch nicht zu Ende. Manchmal denke ich, ja, ich bete manchmal, du kannst denken von mir, was du willst, ich bete manchmal auch für Leute, die heimgegangen sind, vor allem, wenn ich die beerdige. Und ich beerdige gerne Leute, oder sehr viele Berliner beerdigt, die nicht Christen waren. Denn ich habe mir eins geschworen, ich möchte so gut ich kann die Menschen Gott näher bringen. Wenigstens ein Vater unser will ich für dich sprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie glauben. Sie wissen nicht, wo sie hinzubringen. Ja, denn Herr Jesus ist für die Menschen gestorben, die in die Ewigkeit gegangen sind, ohne Gott und ohne Hoffnung. Ich habe noch andere Schafe im anderen Stall. Ja, und die hat er alle geholt. Und ich bete, oh Herr, der ist jetzt heimgegangen. Gib, dass er Gnade findet. Ich muss doch nicht eine Messe lesen, wie die Katholiken das machen, für die Verstorbenen. Aber ich kann dran denken. Segne die Frau, die jetzt in der Ewigkeit ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Mich geht es auch gar nichts an. Aber dass sie in deiner Hand bleibt. Dass der Teufel sie nicht aus deiner Hand reißt. Und meine Bibel sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen können. Ja. Jesus war übernatürlich. Der hat nicht nur an das Natürliche geglaubt. Nur das Sichtbare. Das, was man anfassen kann. Der hat auch an Dinge geglaubt und festgehalten, die man gar nicht sah. Und er sagt, selig seid ihr, die ihr nicht seht und doch glaubt. Zum Thomas. Ja, du glaubst nur, weil du was siehst. Und so viele Menschen glauben immer nur das, was sie sehen, was sie fühlen, was sie verstehen. Aber ihr glaubst auch an Dinge, die ich nicht verstehe und ich nicht fühle und ich nicht anfassen kann und ich nicht erreichen kann. Ja, ich bete manchmal für Menschen ganz weit weg. Ja, lieber Gott, irgendwo in der Karibik, in Südamerika oder was weiß ich, irgendwo in Russland, im Ural oder jenseits vom Ural in Sibirien, da gibt es Leute, segne sie, vielleicht meine Verwandte womöglich noch. Verstehst du? Und ich habe Verwandte hinter dem Ural. Herr, segne. Wir sollen nicht die Menschen aufgeben. Und abschreiben und sagen, ja, der ist tot. Nein, wir sollen sie befehlen in die Hände Gottes. So wie Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen hat. Nicht nur den Körper beerdigen. Gott segne schon, wenn wir den Körper biblisch beerdigen und nicht nur verscharren wie ein Hund. Jesus stirbt als das Lamm Gottes, als das Kronopfer, der die Welt Sünde, der Welt Sünde trägt. Jesu Leben war übernatürlich und doch so natürlich. Er lässt sich taufen im Jordan. Der Johannes protestiert und sagt, ja, Meister, ich müsste von dir getauft werden und nicht, dass ich dich taufe. Und dann sagt, lasst, alle Gerechtigkeit muss vor Gott erfüllt werden. Und er lässt sich taufen als Sohn Gottes, der ja von keiner Sünde wusste, ließ sich zur Sünde machen. Und der Sohn des Zacharias, ein Sohn des hohen Priesters, der Johannes der Täufer, legt die ganze Sünde auf den Herrn Jesus und ihn zur Sünde gemacht. Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Hier passiert eine Geschichte. Das ist, was Jesus war. Jesus fühlte sich nicht zu heilig, um die Sünde dieser Welt auf sich zu nehmen. Er hat sich mit den Sünden identifiziert. Naja, ich will mit denen nichts zu tun haben. Nein. An der Reihe, verstehst du, stellt sich hinten ran und stellt sich dann zur Taufe im Jordan bei dem Johannes. Er nimmt sich nicht raus. Ich bin was Besseres, ich bin Sohn Gottes, ich bin ein Heiliger, gezeugt vom Heiligen Geist. Von einer Jungfrau geboren. Verstehst du? Nein, er stellt sich ganz bewusst unter dem menschlichen Geschlecht. Er ist einer von ihnen, ein Jude. Und er blieb ein Jude bis zum Schluss seines Lebens. Jesu Leben war übernatürlich. Das kann unser Verstand nicht fassen. Wir können nachdenken so viel wir wollen. Ich denke schon 50 Jahre darüber nach und habe es noch nicht begriffen. Ich habe schon begriffen, aber noch nicht richtig. So wie der eine mal mich da gefragt hat, kennst du Jesus? Ja, freilich, ich habe studiert, habe einen Doktor und habe alles Mögliche. Verstehst du, aber kenne ich Jesus wirklich? Und ich muss dir sagen, Herr, ich kenne dich gar nicht richtig. Ich gebe mich an nur mit dir. Ich rede von dir, ich schwärme von dir, ich bin begeistert von dir. Aber kennst du Jesus? Und ich war so erschüttert, dass ich Gott gegenüber, nicht den Leuten, das erzähle ich niemand, aber Gott gegenüber, Heiland, vergib mir, ich rede von dir so viel, aber ich kenne dich nicht richtig. Du bist übernatürlich, unfassbar. Alle Himmel können dich nicht fassen. Nicht nur Gott, den Schöpfer, sondern auch den Herrn Jesus Christus. Die Bücher dieser Welt können nicht fassen, was er alles getan hat. Wie viele Kirchen sind im Namen Gottes gebaut worden? Wie viele Lieder wurden geschrieben über Jesus? Wie viele Leute haben ihr Leben in den Tod gelegt oder geworfen, die Jesus noch nie gesehen haben in ihrem Leben? Und die haben gesagt, wir sterben für Jesus, wir leiden für Jesus, wir tragen alles die Schmach Christi. Und die haben Jesus noch nie gesehen, noch nie was irgendwie Jesus leibhaftig berührt, aber sie sind für Jesus begeistert gewesen, von Jesus überzeugt. Der Teufel versucht uns immer wieder, dass wir Jesus unterdrücken. Ja, du bist ja religiös, du bist katholisch, evangelisch, du bist getauft, du bist Christ, du hast die Bibel schon durchgelesen. Du hast das alles, du kennst schon alles über Gott. Nein, wir sind alles noch Stümper. Wir sind alles noch Anfänger. Wir sind alles noch in der Grundschule. Wir sind alle nur beim Lernen. Ja. Und dann versucht der Teufel uns Jesus schlecht zu machen. Ja, guck mal, der hat dein Gebet nicht erhört. Der hat dir nicht geholfen. Und ich muss dir eines sagen, Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und er hat sich selbst die Freiheiten genommen. Er hat gemacht, was er wollte. Gott kann machen, was er will. Jesus konnte machen, was er wollte. Er sagt, nein, die Maria und Martha, die haben Jesus gerufen, dein Freund Lazarus liegt im Sterben, komm schnell und hilf. Och, der macht noch 2 Tage Urlaub. Er sagt, ja, der schläft. Und die Leute haben gedacht, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Und als er dann ankam, hat er schon gestunken. Ja, und Jesus geht zum Grab, verstehst, der schämt sich nicht, einer Leiche zu begegnen. Der sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Aber Herr, bemühe dich nicht, der ist schon in die Verwesung übergegangen. Jesus war übernatürlich, den hat's Verwesung gar nicht gestört. Das verfaulte Fleisch. Gott will, dass Lazarus lebt. Und dann sagt er, Vater, ich danke dir. Und das Schöne bei Jesus, was mir in der ganzen Vorbereitung passiert ist, Jesus schaute zum Himmel auf. Jesus schaut nicht auf die Probleme. Und das sollte uns eine Lektion sein. Schau nicht auf deine Probleme, schau nicht auf den stinkenden diesen Lazarus. Schau zum Himmel auf. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Halleluja, Halleluja. Und dann, Lazarus, komm raus. Du siehst, wie erlebe ich Gebetserhörungen. Jesus lebte übernatürlich. Immer wieder, er nahm die Brote, schaute zum Himmel. Was ist das, wie so viele dankte und brachst und da sind tausende satt geworden. Wenn du Probleme hast, schau nicht auf dein Problem, schau nicht auf deinen Mangel, schau nicht auf deine Krankheit, schau nicht auf deine Schwierigkeiten, schau auf Jesus, schau nach oben. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich kann nicht mehr. Schau auf. Vater, ich danke dir. Und guck gar nicht mehr links und rechts, wer geht mit dir mit, wer hilft dir, wer unterstützt dich, wer greift dir unter die Arme. Ja, Vater, ich danke dir. Das war Jesus. Das ist das Geheimnis eines übernatürlichen Lebens. Ja, der Teufel will sagen, guck mal, du bist jetzt Mutterseelen allein von allen Geistern verlassen. Vollkommen egal. Der Heilige Geist bleibt bei dir ewiglich. Und die Geister können sowieso gehen. Ich brauche keine Geister. Keine Geistheiler. Kein, was weiß ich, all diese ganzen Geister, Dämonen, was das auch immer ist. Ich brauche es nicht alles. Ich habe den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird mich in alle Wahrheit leiten, nicht die Geister. Und es ist manchmal gut, dass du von allen guten Geistern verlassen wirst. Auch von guten Freunden. Auch von lieben Menschen. Ja, von allen Geistern. Und wir müssen uns früher oder später lösen von allen Geistern. So wie wir uns, wir beide, meine Frau und ich, wir uns voneinander gelöst haben. Verstehst du? Und genau im Geist halten wir manchmal so fest, so krampfhaft aneinander fest. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Auto, mein Haus, mein Beruf, meine Arbeit, mein Grundstück, mein Geld. Lass los, kannst sowieso nichts behalten. Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Jesus, regle die Beziehungen. Weißt du, die Beziehung ist mehr als nur Glauben an Gott. Jesus lebte übernatürlich. Er lebte nicht nach den Massenmedien. Er lebte nicht nach der Öffentlichkeit. Ihm war die Öffentlichkeit vollkommen egal. Jesus hat ja selbstverständlich das ausgelebt, was ihm von Gott gegeben worden ist. Das hat er selbstverständlich ausgelebt. Und das ist, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Der musste nichts machen, wenn er nicht wollte. Der ließ sich nicht so etwas manipulieren. Ja, Beweis zeigt, dass du ein Kind Gottes bist, zeigt, dass du ein Christ bist, zeigt, dass du ein Jünger Jesu bist. So viele Christen lassen sich vom Teufel herausfordern und die wollen Beweisen servieren und dann beten sie wie die Weltmeister und wollen die Welt erschüttern, die Welt bekehren, die Welt zu Gott bringen. Ja, Jesus hat nicht die Steine benutzt, um Brot zu machen. Stell dir mal vor, angenommen, der hätte dann so Brötchen dann hineingebissen, was er da verwandelt hätte in Stein, verstehst du? Das sagt er, pfui. Man kann Steine nicht essen. Das weiß jedes dumme Kind. Aber der Teufel versucht uns zu verdummen. Mach was, mach was. Er ließ sich nicht verzaubern und verdummen. Die Bibel spricht von der Einfalt des Glaubens, von der Schlichtheit. Das war Jesus. Das war das Übernatürliche. Du kennst ja die Geschichte des Kaisers Kleider. Verstehst du, da ist ein Kaiser, der lässt sich dann Kleider schneiden und die besten Kleider dieser Welt, verstehst du? Und das war nichts. Und das war gar nichts, bis da ein Kind kam und sagt, guck mal, der Mann ist ja nackt. Der Mann ist ja nackt. Verstehst du, manche bilden sich was ein und denken, Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, Schlichtheit des Glaubens, nüchtern. Ein Kind sagt die Wahrheit. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ein Kind sagt immer die Wahrheit. Aber was will der Doofe da, verstehst du? Der spielt noch was vor hier bei euch, verstehst du, macht Theater. Die Kinder sagen, wie oft haben meine Kinder gesagt, guck mal, lass dich mit dem nicht ein. Das ist falsch, verstehst du? Das ist verkehrt. Kinder, die Kinder spüren, ob ein Mensch echt ist oder falsch ist. Die kleinen Kinder, die träumen auch noch. Und die lachen noch nachts beim Träumen. Die sind noch glücklich. Deshalb, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und Jesus war wie ein Kind, obwohl er 35 Jahre alt war, oder wie alt auch immer, verstehst du? Er blieb ein Kind. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Bist du ein Kind Gottes? Weißt du, dass dein Vater im Himmel für dich sorgt? Kinder sind nüchtern, zanken sich nicht, sie streiten sich, aber sie versöhnen sich wieder und sind wieder happy. Und die verlassen sich, was der Vater verspricht. Papa, das ist eine Eisdiele, verstehst du? Die wissen das, wo die Eisdiele sind, auch wenn sie nicht lesen können. Ja, Kinder sind bescheiden. Jesus spricht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist, was Jesus übernatürlich machte. Er war bescheiden mit dem, was er hatte. Wer brauchte nicht? Heutzutage haben die Kinder viel zu viel Spielsachen. Die sollten mal die Hälfte, 3/4 oder 90% rausschmeißen. Ein Kind braucht höchstens 5 Spielsachen zum Spielen, um glücklich zu sein. Deshalb sind die Kinder verzogen. und unbrauchbar. Verstehst du, weil sie viel zu viel haben. Auch der Mensch, auch der moderne Mensch hat viel zu viel. Verstehst du? Du solltest aus dem, was nichts ist, und ich sagte, du wirst Wunder erleben. Die meisten erleben keine Wunder, weil sie viel zu viel haben. Die brauchen keine Wunder. Aber wenn du nichts hast, dann machst du aus allem was. Ich werde nie vergessen, plötzlich meldet sich bei uns zu Hause in Heilbronn Besuch an. Die kommen mit einem Bus, also VW-Bus. Und meine Frau sagt, du, wir haben nichts zu Hause. Wir können nicht so schnell jetzt einkaufen gehen. Aber was wir zu Hause hatten, wir hatten Bananen zu Hause. Weil wir gerne Bananen gemacht haben oder so, was weiß ich, Bananen verwendet hat. Und dann hat sie einfach genommen, die Bananen und gebraten oder gebacken, also gebraten in der Pfanne. Und serviert für den Besuch statt Kuchen und was weiß ich, groß was backen und was zubereiten, so für den Nachmittag. Und die waren so begeistert, die haben noch später überall, wo sie hinkamen, erzählt, wir haben bei der Frau Matutis Bananen, gebratene Bananen, die waren so lecker. Und wir haben gedacht, das war nur Notfall, verstehst du, für uns? Notfall. Aber das ist, weißt du, Gott benutzt Notfälle, damit aus unserem Leben was wird. Du musst nicht alles perfekt haben. Und bei Jesus, ja, die Notfälle, 5 Brötchen. Und das ist so eine Weltgeschichte geworden, zum Kulturerbe. Du solltest einfach von Jesus lernen. Jesus sagt, lernet von mir und lehret alles halten, was ich euch befohlen habe. Habe ich vorhin vorgelesen. Und du solltest nicht etwas tun, was du nicht kannst, was dir nicht zusteht, wozu du nicht fähig bist. Ja, lass dich nicht manipulieren vom Teufel und sagen, jetzt muss ich was zaubern. Geschwister, betet, dass das und das passiert. Wir haben kurz nur nachgedacht, was haben wir im Haus? Und wir haben einfach das praktisch verwendet. Und das, was im Haus ist, das wird gebraten und gemacht. Ja, hätten wir nichts gehabt, hätten wir nichts gemacht. Für Jesus war Glaube was sehr Vernünftiges, Logisches. Der Heilige Geist macht uns vernünftig, lehrt uns, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun, zu schweigen manchmal, zu handeln, zu reden, was auch immer es sei. Deine Schwachheiten, deine Einfachheiten, sollten deine Normalitäten sein, deine Stärken. Wäre ganz einfach. Und Jesus war übernatürlich, weil er so schlicht und einfach war. Nichts Besonderes. Aber wir wollen was Besonderes sein. Supergeistlich. Vergiss das. Je supergeistlicher du bist, desto dummer bist du am Schluss. Verstehst du? Du denkst, was Übernatürliches. Nein. Die Menschen wollen das Natürliche in uns sehen. Christus in uns ist das Natürliche. Ja, einfach Jesus ausleben, praktisch ausleben. Zwei Hände gebrauchen und so weiter. Wir denken, wir müssen was Großes tun. Ich werde nie vergessen, wir haben hier in unserer Gemeinde mal Heilungsgottesdienst gehabt. Leute aus Neuseeland waren so mit einem ganzen Team bei uns. Und dann war eine Schwester, die Pastorenfrau von meinem Bruder, die sagt, und ich habe den Dienst der Liebe. Ich habe noch nie gehört, dass es einen Dienst der Liebe gibt. Verstehst du? Es gibt alle möglichen Dienste. Und diese Frau hat eins gemacht, also wer jemand zu ihr kommen möchte, wer Liebe braucht, soll zu ihm kommen. Und sie hat diese Leute umarmt und sie gedrückt und einfach nur nichts gebetet, nichts gesungen und nichts gepredigt, einfach nur in Liebe gehalten. Und da sind Leute gewesen, da war ein Mann, ich werde ihn nie vergessen, der sagt, ich bin zum ersten Mal berührt worden, zum ersten Mal geliebt worden. Warst du nicht dabei? Du warst dabei. Verstehst du? Das war für uns eine Sensation. Einfach der Dienst der Liebe, jemand umarmt. Du musst nicht groß beten, Halleluja, im Namen Jesu. Hab die Menschen lieb. Umarm sie, drück sie, küss sie. Ja. Und versuch den Menschen Liebe rüberzubringen. Und das hat der Herr Jesus gemacht. Hat den Menschen Liebe rübergebracht. Den Taubstummen hat er gestreichelt. Verstehst du? Und plötzlich kann er wieder sprechen. Kann er wieder hören. Und es ist geheilt worden. Die Menschen brauchen Liebe, keine Theorie. Die Welt ist voller Theorie. Aber sie brauchen Liebe. Fang an zu lieben. Den Mann im Rollstuhl, die Frau im Rollstuhl, was auch immer ist. Diese Leute haben lange keine Liebe mehr erlebt. Deshalb sind sie so bitter, so verrunzt. Wo wir auch immer. Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Kinder lieben sich, die streiten sich und die umarmen sich wieder. Ach, bist mein Freund. Verstehst du das nicht toll? Das sind Kinder. Kinder sind unkompliziert. Und das war Jesus. Er war nicht kompliziert. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein wiedergeborener Mensch bist, hör auf, kompliziert zu sein. Ja. Jesus war schlagfertig auf der einen Seite. Ich weiß, da gibt es noch so viel, was ich sagen möchte hier. Jesus war übernatürlich. Er hat genau das gesagt, was er gedacht hat. Ja, aber wo kommen wir hin? Ja, du wirst gekreuzigt unter Umständen, wenn du das sagst, was du denkst. Aber er hat den Leuten das gesagt. War schlagfertig, geistesgegenwärtig, hat immer die passende Geschichte dazu, hat nicht alles akzeptiert, hat seinen Verstand gebraucht, ja, hat den Leuten erklärt, was er verstanden hat, was er gewusst hat. Dem modernen Menschen fehlt Anleitung, fehlt Liebe, fehlt, dass sie erkennen, ja, das hat mir noch niemand gesagt. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Hast du es gehört? Schon mal diesen Spruch gehört irgendwo? Kinder und Narren, verstehst du? Ein Narr, der ist dem Himmel viel näher als ein Professor, Doktor von. Ein Narr. Ich werde nie vergessen, ich komme in eine Verrücktenanstalt, und der Psychiatrie auf Deutsch gesagt, oder was auch immer, komme ich hin, da steht einer am Parkplatz, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt. Dann gehe ich in der Rezeption, melde mich an, dann steht der Kerl wieder da und sagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und ich sage, ja, ja. Und dann wartet er auf mich, bis ich zum Parkplatz wieder komme, und dann steht er am Parkplatz wieder und sagt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sage ich, ich wusste schon, wen ich vor mir habe, aber der hat mir eine Predigt gehalten, der Mann. Es wird immer später. Es wird immer später. Der hat's kapiert, verstehst du? Und das war für mich ein paar Tage später ein Predigtstoff. Es wird immer später. Der Mann hat es mir gesagt, es wird immer später. Kapierst du? Merkst es? Du wirst immer älter. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und das war Jesus. Die Frage bei Jesus ist immer, wenn er die Menschen angeschaut hat, ist er noch lernfähig? Nicht, ob er schon alles weiß. Ist er noch lernfähig? Ist er noch entwicklungsfähig? Ja, und Jesus hat die praktischen Beispiele genommen, so aus aller Welt, verstehst du, was auf der Landwirtschaft draußen passiert, der vielfältige Acker oder was auch immer ist, und hat es als Gleichnis gleich gemacht. Und ist sogar in die Geschichte eingegangen, Weltgeschichte. Jesu Übernatürlichkeit bestand in der Vernetzung zu Gott, noch ganz schnell. Er hat Kontakt gehabt, ständigen Kontakt mit dem Vater gehabt. Das war das Geheimnis seiner Kraft. Jeden Morgen früh, bevor die Sonne aufging, ist er auf den Berg gegangen oder irgendwo im Wald oder was auch immer, hat er gebetet, mit dem Vater gesprochen. Die tägliche Gemeinschaft mit Gott hat sein Leben, sein Alltag beeinflusst. Da bezog er seine Energie, seine Kraft. Das hat Auswirkungen gehabt auf seine DNA, auf seine Genen. Ja, der Vater hat für ihn gesorgt, ihm das gezeigt, was jetzt passiert, heute als nächstes. Und Jesus zeigte den Menschen, wie man übernatürlich lebt. Geh und bete. Geh und bete. Geh und rede mit Gott. Geh und schütte ihm dein Herz aus. Sag Gott alles, was dich bewegt. Lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Und dadurch, dass Jesus so viel mit seinem Vater gesprochen hat und so in eine intime Gemeinschaft mit seinem Vater hatte, hat er die Welt auf den Kopf stellen können. Nur so. Menschen, die nicht beten, die sündigen. Die machen Fehler. Und die kommen aus ihren Fehlern gar nicht mehr raus. Noch etwas ganz schnell von Jesus. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nicht dahin vegetieren. Und nicht nur, ich existiere. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Mach aus deinem Leben was. Was Jesus von anderen verlangte, das hat er auch selbst gemacht, getan. So dass die Jünger kamen und sagten, Herr, lehre uns beten. Jesus war ein Vorbild in allen Dingen. Er hat nichts von anderen Leuten erwartet. Er hat es getan. Und wir leben übernatürlich, wenn wir das tun. Wir müssen nicht von anderen erwarten, die sollen sich bekehren. Bekehr dich mal selber. Verändere dich selbst. Werde selbst voll Heiligen Geistes, dann werden die anderen automatisch. Die kriegen Hunger. Die sagen, ja, das, was der hat, möchte ich auch haben. Was der ist, möchte ich auch sein. Wir sollen anfangen, ansteckend zu leben. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Denn ist jemand in Christus, ist er ein neues Geschöpf. Alle Dinge sind vergangen. Siehe, alle Dinge sind neu geworden, neu gestaltet worden. Mit Jesus gehst du neue Wege. brichst mit den religiösen Tabus. Schaust nicht mehr auf die Menschen. Die Menschen interessieren dich nicht mehr. Was denkt der? Was denkt Marie? Was denkt Luise? Was denkt der Fritz? Ja, lass doch die denken. Die werden immer was denken. Jesus hat die Menschen normal gemacht. Geschwister, und das ist für mich das Evangelium. Er war ganz übernatürlich, er war ganz normal. Ja, er hat nicht nur mit einem Auge die Sache angeguckt, sondern mit beiden Augen, mit beiden Ohren und mit beiden Händen berührt. Er war ganz normal. Und was den meisten Leuten fehlt, die geistige Normalität. Und wenn verrückte, dämonenbesessene Leute zu ihm kamen, beruhige dich, zieh dich anständig an. Oder zu diesem Schweinebauer dort auf der anderen Seite von Segenesareth. Du, dann fragt er, denkst du, es ist richtig, dass du die Schweine hier züchtigst und so viele Schweine hast und bist Jude noch dazu und versaust das ganze Volk Israel mit Schweinerei, mit dem Schweinefleisch und Schnitzel und was auch immer. Denkst du, dass es richtig ist? Ja, was soll ich machen? Und Jesus hat nicht die Schweine ins Meer gestürzt, sondern der Bauer. Die Schweine haben dem Bauer gehört. Und der Bauer hat sie in den Abgrund gejagt. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Verstehst du? Und der saß angezogen und anständig vor Jesus. Was hat er gemacht? Was hat er ihm gesagt? Verstehst du? Er hat nur gesagt, werde normal. Werde normal, tu das, was die Juden tun sollen. Und keine Schweine züchten. Und vielleicht kommt die Geschichte vom Schweinebauer gerade von dem, wo der verlorene Sohn gelandet ist. Ja, er hat die Menschen von den ganzen gesetzlichen Vorschriften und so weiter erlöst. Komm, sei nicht so fromm, spinn da nicht rum, fantasier nicht. Und dann glauben sie, Dämon, ein Teufel ist hinter mir. Nein, der Teufel ist in dir, nicht hinter dir. So wie Gott in dir ist und in dir sein kann, so ist auch Gott in dir und der Teufel. Und zwei Mächte kämpfen und die Macht, die du fütterst, wird siegen. Ganz einfach. Fang an, dein Leben aufzuräumen, aufzuarbeiten und du wirst die Wunder Gottes erleben, wie du plötzlich funktionierst, von wegen Dämonen austreiben. Ich kann austreiben. Weißt du, manche Leute schreien und brüllen, aber das ist alles nur seelisch. Der wahre Grund von Dämonen ist dein perverses, verrücktes Denken. Das muss dir aus dem Kopf ausgeredet werden. Ich muss sagen, sei ganz vernünftig. Du bist ganz vernünftig. Auch wenn du schizophren bist. Du hast ja gespaltene Persönlichkeit. Du möchtest auf der einen Seite das tun und tust nicht wie Paulus. So, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das war auch so Schizophrenie aus. Und dann ist jemand in Christus, nachdem er diese Veränderung erlebt hat, ist jemand in Christus eine neue Kreatur, ist nichts mehr verdammlich an denen, die in Jesus Christus sind. So werden schizophrene Leute geheilt. Aber die meisten denken, ich bin verrückt. Ja, ich predige Christus als ganz normalen Menschen, der die Menschen normal macht, nüchtern macht, sachlich macht. Die meisten Leute, die denken, ich muss super fromm sein, wie der da predigt und was er da sagt. Nein, komm runter. Beruhige dich. Komm runter mit deinem Temperament. Reg dich nicht so auf. Du wirst errettet werden, auch wenn du das alles noch nicht schaffst. Wir werden errettet aus Gnaden und nicht durch unsere Werke. Das ist das Evangelium für mich. Jesus war übernatürlich. Warum? Weil er die Leute nicht irgendwo in eine Schublade geschoben hat und eine Kategorie und so weiter. Oder die Menschen irgendwie krampfhaft zu verändern sucht. Nein, er sagte, sei ganz normal. Du bist ein Kind Gottes. Mach das ein Kind Gottes. Denk doch drüber nach. Und das haben wir unseren jungen Leuten in Stuttgart gelehrt, damals in der Jesus-Bibel-Bewegung. Die haben die Bibel nicht gekannt, aber wir mussten ganz schnell helfen denen, dass sie die Bibel, das Wort Gottes kennenlernen. Und wir haben einen Spruch herausgefunden, so ein Armband noch geschaffen. Was würde Jesus tun? Und wenn sie Probleme hatten, schnell sich entscheiden mussten und keine Bibelstelle zur Verfügung hatten, was würde Jesus tun? Frag, was würde Jesus tun? Dann hast du alles schon erfahren und weißt alles, was richtig und falsch ist. Denn unser Gewissen, unser Geist sagt, was würde Jesus tun? Jesus würde nicht stehlen, Jesus würde nicht lügen, Jesus würde nicht dies und jenes tun. Was würde Jesus tun? Er würde nicht mit Rauschgift handeln, er würde sich nicht vollsaufen, er würde nicht das und das tun. Was würde Jesus tun? Da brauchst du keine Bibel, keine Konkordanz, kein Liederbuch, keine Kirche und keine Gemeinde. Und du kannst gut leben. Was würde Jesus tun? Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist so voller Übernatürlichkeit und doch so natürlich. Was würdest du tun, Herr Jesus? Das ist meine Frage hier auch heute Abend. Wenn du in unserer Mitte bist, was würdest du sagen? Was würdest du den Leuten befehlen? Was würdest du den Leuten zeigen? Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben? Vater, ich danke dir, dass du dich durch Jesus Christus in unserer Mitte verherrlichst. Oh, du hast uns Jesus gegeben. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Der ist ein ganz normaler Mensch, sachlich, denkt logisch, handelt logisch, lebt logisch. In Jesus Christus, Halleluja. Und wir müssen nicht irgendwie supergeistlich sein. Wir können ganz normal sein. Danke, Herr Jesus, dass du mir im Laufe der Jahre das gezeigt hast. Wir sollen zur Normalität zurückkehren. Zu dir, zu einem natürlichen Leben mit dir. Im Geist und in der Wahrheit, in aller Freiheit, in aller Liebe, in aller Demut. Halleluja. Segne meine Zuhörer noch. Amen.